Ich war so ein richtiger Computerzocker.
Echt?
Ich war blass und moppelig und saß
was?
Nächtelang am Computer und hab Counter-Strike gezockt.
Ach.
Und dann lässt der sich da den Hang runter mit einem Speed. Ich war echt hin und weg. Es war für mich, als würde ich Superman höchstpersönlich treffen.
Und da wollte ich jetzt mal kurz drauf kommen, auf deinen Fahrstil. Ja.
Warum, was ist damit?
Ja, weil...
Markus?
Was
willst du jetzt da?
Was nix.
Sind das für Anspielungen?
Also der ist ja schon speziell.
Servus, ihr Streckenentdecker und Trailsurfer. Ihr seid bei Supertrail, dem ersten Mountainbike-Revierguide im Podcast-Format. Und hier sind eure Trailguides, Markus Gräber und Maxi Dickerhoff. Also, auf die Sättel, fertig, los!
Servus beieinander zur neuen Folge von Supertrails, dem Mountainbike-Podcast mit Markus und
Maxi Dickerhoff.
Maxi, du hast mich letztes Mal interviewt. Wir wollen ja uns selber auch mal vorstellen und sagen, wer wir überhaupt sind, wo wir herkommen und so weiter.
Damit ihr, liebe Zuhörer, wisst, wer da die zwei Stimmen an den Mikros sind.
Wer die zwei Nasen da sind.
Genau.
Wenn ihr uns schon nicht sehen könnt. Und diesmal drehen wir den Spieß um und der Maxi erzählt jetzt mal von sich, wo er herkommt, wo er hin will, was er macht und was er überhaupt will und für ein Typ ist.
Genau.
Also, gut. Also was mich mal interessieren würde, Maxi, was hast du gelernt oder irgendwas für eine Ausbildung gemacht? Weil ich kenne dich als, ich habe dich kennengelernt als Redakteur bei MTB News, ja, als Testinstanz dort. Was hast du vorher gemacht?
Ganz ursprünglich habe ich tatsächlich ganz klassisch eine Berufsausbildung gemacht. Ich bin gelernter Werkzeugmacher, Werkzeugmechaniker, glaube ich, sagt man da heute sogar. Und habe die Lehre abgeschlossen, habe ein Jahr als Geselle gearbeitet und mich aber nie so wirklich in dieses sehr geregelte Arbeitsleben einfinden können. Mich da irgendwie immer fehl am Platze gefühlt und bin dann nach einem Gesellenjahr auf die Berufsoberschule gegangen. Ich weiß nicht, ob das jeder...
Boss, genau.
Ich weiß aber gar nicht, ob es die Boss, ob das in allen Bundesländern ein Begriff ist oder ob es nur die Voss. Genau, in Bayern ist es die Boss. Also
genau.
Es ist eine weiterführende Schule, Berufsoberschule, Erwachsenenbildung und da kann man dann das Abitur nachholen.
Ah, okay.
Ja, ist gescheitert.
Ist gescheitert?
Ja, ist mit Pauken und Trompeten an eine Matte gescheitert.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Genau.
Ähnlich wie bei mir übrigens. Aber ja. Der Werdegang ist, habe auch eine Lehre gemacht damals.
Du hast eine Lehre gemacht?
Ich habe eine Lehre gemacht.
Als?
Als Speditionskaufmann.
Ach Quatsch.
Ja, Wahnsinn, total scheiße. Und für mich war das echt gar nichts. Also,
aber gut. Das erklärt natürlich, Markus, warum du so einen riesen Fuhrpark zu Hause hast.
Ja, natürlich, das schon. Ja. Aber es war für mich eben, damit ich weiß, was ich nicht machen will. Aber wir sind jetzt bei dir. Ich habe nachher auch das Abi nachgemacht, das Fachabi.
Ja, aber du hast es wenigstens Voss, nachgemacht.
Nicht auf der Boss. Siehste?
Du hast es in der Tasche.
Ich nicht. Hat mir aber trotzdem nichts gebracht. Genau. Aber worauf ich hinaus wollte, du hast eine technische, handwerkliche Ausbildung. Das hätte ich
technische
auch
Ausbildung. Ich glaube, mein Werkzeugmechaniker gilt nicht als Handwerk. Also es ist ein ganz klassischer Industrieberuf.
Ah, okay.
Auch die Firma, bei der ich die Ausbildung gemacht habe, das waren Automobilteile-Zulieferer. Ja. Also ganz klassisch deutsche mittelständische Industrie.
Aber du weißt, mit einer CNC-Maschine umzugehen zum Beispiel?
Ich wusste, mit so einer Maschine umzugehen.
Ah, okay. Ja. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie ein Werkstoff irgendwie bearbeiten und feilen und sonst was und kannst jetzt nicht zum Beispiel, weil ich hatte mal früher als damals in der Anfangszeit bei der Bike, da waren diese geilen Shimano-Ersatz-Cantilever-Bremsen und später dann die Vorgänger der V-Brake. Wirst du nicht mehr wissen, du bist ja viel jünger.
Ich bin mit der Scheibenbremse eingestiegen.
Echt jetzt?
Ja.
Dann gab es die V-Brake, ja, und die waren halt länger und haben einen anderen Hebel gehabt. Und der Vorgänger von der Shimano V-Brake war Florian Wiesmann, weiß nicht, ob du den noch kennst, ein Stahlbauer aus Deutschland, der hat die erste Wiesmann-Bremse gemacht. Und da war mein Traum, da wollte ich damals immer so handwerklich was machen und wollte so Bremsen bauen zum Beispiel.
Ja, wirklich?
Ja, ja, genau. Ja. Deswegen frage ich, und du warst ja Technikredakteur bei MTB News.
Und also ganz kurz nochmal dazu, ja. Der Grund, warum ich die Ausbildung gemacht habe zu der Zeit, ich meine, da war ich 15, wie ich mit der Schule fertig wurde und mich dann eben auf so einen Ausbildungsplatz bewerben musste. Mhm. Und ehrlich gesagt, zu der Zeit, da war ich schon, da hat sich bei mir in meinem Kopf, in meiner Welt immer schon alles ums Mountainbiken gedreht. Okay. Mhm. Und ich war nie ein guter Schüler. Mhm. Also auch als Kind schon nicht. Ich habe mich in der Schule immer deplatziert gefühlt.
Kenne ich.
Ja?
Ja, ja. Drama.
Wirklich?
Drama.
Drama immer. Trifft immer. Auf den Punkt. Es war in der Schule ein Drama. Es war zu Hause nach der Schule ein Drama. Ja, wenn ich dann gezwungen wurde, Hausaufgaben machen zu müssen, dann war das, dann ist Drama genau das richtige Wort. Und dementsprechend, ich habe mich mit Dingen wie Schule, Ausbildung, wollte ich mich einfach nie befassen. Das war für mich immer irgendwie eine Form von Belastung.
Gängelei. Ja.
Wirklich Gängelei, ja. Wirklich.
Von den, also
ich habe mich von Lehrern von
den,
gegängelt.
Und von den Eltern gegängelt und gegängelt. Ja. Hast du die Schule auch mehr gewechselt? Oder
ja,
bist
mehrmals.
Du mal von der, ich auch. Und warum? Bist du mal geflogen?
Ja.
Ja? Wegen?
Schlechter Noten.
Ah, wegen schlechter Noten?
Ja, wegen schlechter
Noten. Ah, okay. Ich hatte auch immer schlechte Noten, aber ich bin von der Schule geflogen, weil ich mal eine Stange Ladycracker in den Händen losgelassen habe, aus Versehen. aber egal. So. Ja. Genau.
Also genau.
Du hast so die Ausbildung gemacht. Da war
die Ausbildung habe ich gemacht. Im ersten Moment wusste ich überhaupt nicht beruflich, wo ich hin wollte. Mhm. Nur eine Sache, die war mir eigentlich ziemlich klar. Ich wollte nie einen Bürojob. Mhm. Das war für mich unvorstellbar und das war wirklich pure Quälerei, mir vorstellen zu müssen oder mir vorzustellen, in so einem Büro eingeschlossen zu sein. Mhm. Witzigerweise habe ich jetzt einen Bürojob. Es ist genau das eingetreten, was ich niemals wollte. Ein ganz, ganz gutes Beispiel für die Wahrheit der Hindernisfokussierung. Wenn du dich auf das fokussierst, was du nicht willst, wird genau das eintreten. Deswegen fokussiere dich immer auf das, was du willst.
Aha, okay.
Also, ich wollte nie ins Büro.
Ist das aus dem Marketing, der Spruch? Oder?
Nee, das ist
Lebensweisheit.
Lebensweisheit.
Okay.
Mhm. Vielleicht ist es einfach auch nur ein billiger Kalenderspruch. Ich weiß es nicht. Aber nach 36 Lebensjahren hat es sich allzu oft bewahrheitet, also scheint was dran zu sein.
Tust du, als wäre das viel.
36 Lebensjahre.
Ja.
Für mich schon.
Ja, ist alles relativ, gell?
Ja. Ja.
Was bist du für genaues Baujahr?
88.
88.
Genau. So, also,
so.
Zurück. Ich wusste damals nur, dass ich nicht ins Büro will. Ich habe meine ganze Zeit lang mit dem Beruf des Kaminkehrers geliebäugelt. Ich wollte Kaminkehrer werden. Ja, weil das war einfach, da war man draußen, da war man auf den Dächern. Das war irgendwie ja fast schon auch ein bisschen abenteuerlich. Und ehrlich gesagt, mir hat das auch einfach Freude gemacht, so mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen.
Okay.
Und mein Firmenpate, der war Kaminkehrer und der hat mich damals auf ein Praktikum mitgenommen. Da habe ich dann ein Praktikum gemacht und ich fand das super.
Warst du schwarz angezogen mit dem
logisch.
Mit, alles?
Ja, Gesicht schwarz klar. Und jeder wollte mich anfassen.
Zylinder. Und
ist so, jeder will dich anfassen als Kaminkehrer. Zumindest war es damals noch so, weil das ja Glück bringt. Selfies, so Handys gab es ja zu der Zeit noch nicht. Also es wurden noch keine Selfies mit Kaminkehrern gemacht. Ich weiß nicht, ob das heute geändert hat. Damals war es aber wirklich so, man wurde immer angefasst. Und das Beste, man wurde an jedem zweiten Haus erstmal eingeladen. Entweder auf einen Kaffee oder gleich auf den Schnaps.
Okay.
Also man hatte wirklich ganz...
Wie alt warst du da?
Da war ich, das war ja bevor ich die Ausbildung genommen habe, da war ich dann 14.
Ah ja.
Genau, genau, da war ich dann 14. Da war ich noch in der Schule und dann hat man ja da in der Schule zu der Zeit, ich glaube, ich muss mal ein oder zwei Berufspraktikas machen.
Ja.
Genau.
Okay.
So, und dann war es aber so, dass zu der Zeit die EU, die Europäische Kommission, das Monopol des Kaminkehrers, das damals noch in Deutschland vorherrschte, aufheben wollte. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile aufgehoben. Früher war es so, es war festgelegt, dass pro Kaminkehrerbezirk nur ein Kaminkehrer seinen Beruf ausüben darf. Aha. Und das musste ein Kaminkehrermeister sein. Der hat dann eben eine Firma gegründet, konnte dann auch mehrere Kaminkehrer einstellen, aber es gab pro Bezirk nur einen Kaminkehrermeisterbetrieb. Okay. Mhm. Das hat die EU gekippt, weil das eben nicht dem EU-Wettbewerbsgesetz entspricht. Und damals haben mir dann eben mehrere Kaminkehrer gesagt, dass das den Markt so durcheinander wirbeln könnte, dass eventuell der Kaminkehrer kein lukrativer Beruf mehr sein wird. Hat sich im Nachhinein nicht bewahrheitet. Also meines Wissens ist das Monopol wirklich aufgehoben worden. Aber ich glaube, die Kaminkehrer haben sich da so gut miteinander arrangiert, dass es in den Bezirken keine echte Konkurrenz gibt.
Also könnte man noch umschulen?
Könnte man theoretisch machen. Ich glaube, es ist immer noch ein erstrebenswerter, ehrenwerter Beruf.
Okay.
So, ich habe es aber nicht gemacht. War dann, ich will nicht sagen, ein bisschen lost, aber mir war echt nicht wirklich klar, wie es für mich beruflich weitergehen soll. Und so richtig intensiv damit auseinandersetzen wollte ich auch nicht, weil es hat sich in meinem Leben alles rigoros ums Mountainbiken gedreht. Es gab einfach nichts anderes und jede freie Minute war ich auf dem Rad immer mit dem Ziel, irgendwann mit dem Mountainbike mein Geld verdienen zu wollen. Ich wollte Profi werden.
Also Profifahrer, nicht in der Branche arbeiten, sondern
nein, Profifahrer. Auf dem Rad. Ich meine, als 15-Jähriger macht man sich da, ich habe mir da jetzt nicht besonders mir jetzt nicht sehr tiefgreifende Gedanken gemacht, was das bedeutet und ob man jetzt wirklich mit dem Fahren sein Geld verdient oder eher mit dem Drumherum sich inszenieren, sich in Szene setzen, sich vermarkten und zu verkaufen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das war mir völlig fremd. Hatte ich auch nie Bezug zu und habe das auch nie so herausgelesen aus dem Tun anderer. Ich habe mal gedacht, meine Helden waren Timo Pritzl, Wade Simmons, Bobby Root und ich habe einfach nur gesehen, was die auf dem Rad leisten und dachte mir, wenn man mal so gut fährt wie die, dann kommt alles andere von ganz von selbst. Das war die Überzeugung des 15-jährigen Ichs.
Ja, auch nicht ganz verkehrt.
Aber es ist eben nicht die Wahrheit.
Okay, mich würde es jetzt nochmal interessieren, wie kam es, dass du zum Mountainbiken gekommen bist?
Jetzt noch ganz kurz, warum ich diese Lehre gemacht habe.
Okay.
Ich musste aber ja irgendwie eine Lehre machen, also man muss ja dann beruflich schon auch eine Entscheidung für sich fällen. Also dachte ich mir, Mensch, der Werkzeugmechaniker, der lernt alle Techniken, Metall bearbeiten zu können. Und das ist tatsächlich so, du lernst wirklich alle Metallbearbeitungsverfahren in der Lehre kennen und du lernst es eben damit umzugehen. Da dachte ich mir, geil. Wenn ich alles lerne, dann kann ich ja danach mein eigenes Bike bauen. Dann kann ich ja meinen eigenen Rahmen entwickeln und bauen. Und das war wirklich so der Motivator, warum ich mich für diese Lehre entschieden habe. Ich habe genau eine einzige Bewerbung geschrieben. Hatte dieses eine Vorstellungsgespräch und das hat dann geklappt.
Okay.
Zu meiner Verwunderung, weil ich glaube, was ich denen da im Vorstellungsgespräch erzählt habe, hat jetzt auch nicht gerade den Eindruck erweckt, als hätte ich mich besonders intensiv mit dieser Firma beschäftigt. Ja. Die war mir auch einfach völlig egal.
Ja.
Ich weiß bis heute nicht, was es war. Da gab es sogar noch einen Einstellungstest. angeblich hatte ich wohl ein besonders gutes räumliches Denken.
Ah, okay.
Ja. Mhm. Genau.
Interessant.
Ja. Okay. daher die Lehre. Und ja, auf die Frage, die du eingangs gestellt hast, damals konnte ich CNC fräsen, CNC drehen, schweißen. Ich habe das alles mal gelernt und tatsächlich hat mir die Programmierung von so CNC-Maschinen hat mir auch echt Spaß gemacht. Das habe ich irgendwie relativ schnell sehr gut verstanden.
Ja, wie du alles beim Computer immer so gut verstehst.
Was behauptest du immer?
Ich glaube.
Ich bin da selbstkritischer.
Generationenproblem. Ich bin da 20 Jahre älter und verstehe gar nichts.
Ich glaube, das hat gar nichts mit der Generation zu tun, sondern einfach mit wie intensiv man bereit ist, sich damit zu beschäftigen.
Okay.
Aber anderes Thema. Jetzt kann ich es nicht mehr. Ich habe den Beruf mit 19 Ich habe dann ein Jahr war ich Geselle und mit 19 bin ich aus dem Beruf schon wieder ausgetreten und seitdem auch keinerlei Kontaktpunkte mehr gehabt. Ja. Also nein, ich kann es nicht mehr.
Und das Mountainbiken, wie kam das? Also woher die Faszination?
Meine Eltern,
dein Vater ist Mountainbiker.
Ja genau, mein Vater war Mountainbiker zu der Zeit, aber nicht in dem, nicht in der Intensität wie ich oder wie auch meine Familie. Also mittlerweile dreht sich in der ganzen Familie alles ums maßgeblich ums Mountainbiken.
Wirklich, ja?
Ja. Okay. Meine Eltern fahren beide Mountainbike. Mein Vater, würde ich schon sagen, sehr intensiv. Also für den ist das schon neben der Familie, also jetzt, wenn es um die Freizeit geht, ist das sein Lebensmittelpunkt, der Mountainbikesport.
Aber das war mal...
Genau, und das war mal ganz anders. Weil eigentlich, auch wenn meine Eltern immer schon totale Outdoor-Enthusiasten waren. Ich meine, meine Eltern kommen eigentlich aus dem Münsterland und sind aber schon früh bewusst nach Bayern gezogen, weil sie die Nähe zu den Bergen gesucht haben, um ihren Hobbys in den Bergen frönen zu können. Maßgeblich vor allem dem Wildwasser-Kajaksport. Und das ist der Sport, mit dem ich eigentlich groß geworden bin, der mir aber nie wirklich Freude gemacht hat.
Warum nicht? Weil
ich
Wassersport?
Immer, ich glaube, meine Aversion zu Wassersportarten, die kam dann erst später, die kam dann durch meine Erlebnisse beim Kajaksport. Ich muss sagen, Wassersport reizt mich gar nicht mehr. Das ist eher das Gegenteil. Ich will nicht sagen, dass ich eine Angst vorm Wasser habe, aber...
Keine Affinität.
Ja, ich fühle mich unwohl.
Ah, ja.
In Wasser. Nicht auf Wasser, aber im Wasser fühle ich mich unwohl.
Weil Angst... Vor der Tiefe, vor dem Unbekannten?
Ich glaube, Angst vor der Tiefe, auch vorm Ertrinken. Hab aber auch beim Kajakfahren eben so ein paar Erlebnisse gehabt, das war nie wirklich dramatisch. Aber ich weiß noch, dass ich einmal im Engadin, im Unterengadin, auf dem Inn, da gibt es drei Abschnitte rund um.
Der ist ja auch wild. Ja.
Der ist also wild, aber da war ich 10.
Ja, ja,
also wild, also wenn es ein 10-Jähriger paddeln kann, kann es ja nicht so wild sein. Aber da bin ich einmal gekentert, hab's nicht geschafft, mit dieser klassischen Rolle wieder hochzurollen. Drei Versuche, dann schon am Pusten gewesen, Wasser geschluckt und dann alles halb so wild. Du ziehst die Spritzdecke unter Wasser, steigst aus dem Boot aus. Aber wenn dann alles so wild ist und diese Wassermassen da aufeinandertreffen, hat es jedenfalls mein Boot einmal nach oben gespickt und das kam runter und ist mir voll ins Gesicht geknallt.
Auf die Nase?
Voll auf die Nase.
Kommt da auch deine ledierte Nase, deine Narbe hierher?
Die Narbe?
Ja.
Die Narbe hatte ich schon immer.
Ah, wirklich?
Nicht so markant, wie sie jetzt ist. Ich habe, seit ich 2 war, eine Narbe auf der Nase gehabt, weil mir unser damaliger Hund, wie ich 2 war, mal ins Gesicht gebissen hat.
Ach du Scheiße.
Der Hund kann nichts dafür. Ich bin mit dem Bobbycar über ihn drüber gefahren, mehrmals.
Mehrmals.
Und da hat der Hund sich immer gedacht, so, jetzt reicht's. Der Typ muss mal eingenordet werden.
Okay, ja, richtig so. Ja.
Genau. Hat der Kinderarzt auch zu meiner Mutter gesagt, als meine Mutter dann voller Angst den Kinderarzt gefragt hat, ob sie den Hund besser einschläfern sollte, meinte der Arzt nur, was kann denn der Hund dafür, wenn der blöde Junge mit seinem Bobbycar den Hund drüber fährt.
Aber deswegen hast du jetzt heute auch keine Angst vor Hunden, aber vor Kajakfahren schon.
Ja, witzig. Oder, stimmt. Witzig. Vor Hunden habe ich keine Angst vor Kajakfahren schon. Jedenfalls kam dieses Boot runter, ist mir voll aufs Gesicht geknallt und wer selber Kajak fährt oder mal so ein Kajak in der Hand hatte, die Dinge haben schon ein Gewicht. Ich schätze mal, damals wird das wahrscheinlich 30 Kilo gewogen haben.
Ein langes Boot. Ding, nicht so kurze, wie man heute hat.
Ja, schon auch relativ kurz, aber ich glaube, 30 Kilo wird das Ding schon gehabt haben.
Okay.
So, und wenn ihr das aufs und was auf die war Nase
dann?
Fällt.
Dann bist du da getrieben im reißenden Inn und dann wie läuft es dann?
Bist du immer, oder im Optimalfall bist du in der Gruppe.
Ja.
Also auch wenn Kajakfahren ein Individualsport an sich ist, das ist jetzt kein Mannschaftssport, aber eigentlich ist es ein Gemeinschaftssport. Und das hat mich schon geprägt, diese Gemeinschaft, die man beim Kajakfahren erlebt hat und damit auch die Umgangsformen, eben das Aufeinander Rücksicht nehmen. Das hat mich schon sehr geprägt und eben, du bist dann in der Gruppe und die anderen, beim Mountainbiken würde man spotten sagen oder beim Klettern, sind halt um dich herum und wenn du kenterst, kommen sie direkt und um dich eben zu bergen. Ob das bei ganz, ganz krassen Stellen ist, dass man, zumindest war es früher noch so, wie gesagt, das ist schon 20 Jahre her, dass man dann mit dem Wurfsack draußen am Ufer stand, um den Gekenterten im schlimmsten Fall mit dem Seil an Land zu ziehen. Ja. Und so war es ja, dass mein Dad einfach im Boot saß, zu mir gepaddelt ist, ich mich am Boot festgehalten habe und dann wird man halt rausgefahren aus der Gefahrenstelle. Ja. So, aber es ist halt als Zehnjähriger nicht ganz so cool, wenn du dann blutüberströmt im Wasser hängst.
Genau. Und das mit ist dem halt Wurfsack, das ist, Entschuldigung, aber das ist mir auch immer ein Rätsel, weil du musst ja auch erstmal an die Stelle dann hinkommen mit dem Wurfsack. Wenn da einer irgendwo eingeklemmt irgendwie in so einem reißenden Bach irgendwo in der Pampa ist, da musst du auch erstmal hinkommen, wo der ist. Musst du überhaupt erstmal wissen, wo der ist und von außen dann hinkommen mit dem Wurfsack.
Ja, du machst das ja anders. Also wenn du dann erstmal da hinkommen müsstest, wenn der schon eingeklemmt ist, dann hast du ja schon verloren.
Ja, klar.
Also dann bist du aber als Gruppe oder dann hast du ja eh schon fahrlässig gehandelt. Also das ist schon so, dass du vorher aussteigst, vor der Gefahrenstelle, weil du die Strecke ja auch kennst, oder wenn du sie eben nicht kennst, steigst du vorher aus, um dir die Gefahrenstellen anzuschauen. Okay. Und dann bleibt einer oder zwei eben gleich draußen und gibt damit, sichert die Stelle ab, dass wenn einer kentert, man eben den Sack werfen kann und dass man das dann auch trifft, übt man natürlich auch ganz fleißig. Also wie viel wir Wurfsack werfen geübt haben, wie oft wir im Winter dann mit dem Kajakverein im Hallenbad waren, um im Hallenbad eben das Kentern, also das Rollentraining.
Eskimo-Rolle
zu üben. Ja.
Okay.
Üben. Also das ist genau wie beim Mountainbike fahren. Wenn du willst, dass dir beim Stürzen nichts passiert und stürzen, wenn du den Sport wirklich lebst, du wirst irgendwann stürzen. Mhm. Aber dann übst doch einfach. Mhm. Mein bester Kumpel und ich, damals, wie wir Downhill-Rennen gefahren sind, wir waren im Winter immer in der Kletterhalle und haben dann in der Kletterhalle, wir haben unten, das sind ja diese fetten Matten, wie jetzt bei Boulderhallen, das kennen die meisten wahrscheinlich, die Matten. Und dann haben wir auf die Matten Stürztraining gemacht und haben da gelernt, vom Bike abzuspringen, abzurollen.
Okay.
Wo haben wir das?
Wir
sind abgedriftet.
Ja, wie immer.
Wie ich zum Sport gekommen bin.
So, wie ist es vom Mountainbike?
Ja, genau. Also, eben, komme aus einer Familie, die
Sport,
die halt total, outdoor, aber total diesem Kajak, Wildwasser-Kajak-Sport verschrieben war. Jeden Urlaub ging es wieder irgendwo zum Kajakfahren, meistens eben ins Unterengadin. Und ja, wie schon gesagt, ich war auch kein sportliches Kind. Also vielleicht auch aus Trotz meiner Eltern gegenüber, dass ich da immer mit hingeschleppt wurde. Falls ihr das gerade hört, das ist das kleine Hündchen, das hier Protest einlegt. Und ja, gleich bist du wieder dran. Und ich war kein sportliches Kind und ich war so ein richtiger Computerzocker.
Echt?
Ich war blass und moppelig und saß nächtelang am Computer und habe Counter-Strike gezockt. So ganz stumpfe Ballerspiele.
Okay.
Und wenn man
Wahnsinn.
Und wenn man eben solche, wenn man halt so gar keinen Bezug zum Sport hat und da auch, ich hatte auch keinerlei Interesse, mich irgendwie sportlich zu betätigen, war aber auch gleichermaßen super unausgeglichen, was sicherlich auch jetzt nicht gerade zuträglich war für meine schulischen Leistungen. Ja. Unausgeglichen, unkonzentriert, aber eben auch im Bewegungsapparat echt ganz schön beeinträchtigt, weil ich einfach, meine Muskeln so verkürzt waren, dass wenn ich mich in dieses Kajak reinsetzen musste, mir nach 5 Minuten die Beine eingeschlafen sind, alles gekribbelt und wehgetan hat. Ich fand's nur scheiße. Aber glaubst du, das hätte jemanden interessiert? Jedes Wochenende musste ich mich wieder in das Boot reinsetzen.
Okay. So. Und dann?
Und dann waren wir wieder mal im Sommerurlaub im Engadin zum Kajakfahren. Und dann kam der Sohn und besten Freund meines Vaters mit einem Wotec-Katalog um die Ecke. Der war 3 Jahre älter als ich. Da war ich 13. Kam er mit einem Wotec-Katalog um die Ecke. Und es hat wirklich keine 10 Minuten gedauert, habe ich diesen Katalog durchgeschmökert und war so begeistert von diesen Mountainbikes. Wotec, wie hieß es, M6. Doppelbrückengabel, fette Aluminiumrohre, Wotec GS, glaube ich, GS Doppelbrückengabel, fette Aluminiumrohre und diese richtig fetten Stollenreifen. Für mich sah das aus wie ein Motor, wie so ein Motocross-Motorrad. Und das hat mich so begeistert, Ich fand das so geil, diese martialische Optik von diesen Votec-Bikes.
Wahnsinn.
Weil ich da Bock bekommen habe. Und das hat mir schon immer, ich war schon immer ein Fan von so Motorrädern, Motocross-Motorrädern und Geländewagen. Ja. Das fand ich immer schon super, auch wenn ich selbst nie eins hatte. Aber das hat mich immer begeistert.
Da weiß ich, wem gerade die Ohren klingeln. Dem Lutz.
Schäffer. Der hat zu der Zeit Votec geprägt.
Hat Votec geprägt, ja. Absolut, ja. Genau. Ja. Mit den überdimensionären, nahen Rohren und so weiter. Da seine ganz eigene Philosophie.
Spannend. Jetzt, wo du sagst, Lutz und seine Werke haben mich schon oft begeistert. Später, wie er Canyon maßgeblich mit seinen Produkten geprägt hat. Ja. Das erste Strive hat auch mich geprägt. Später ja dann auch
früher
im Canyon-Rennteam.
Genau.
Ja. Lutz hat ja auch die Marke Bergwerk gegründet und das Bergwerk Downhillbike fand ich auch
zuerst
zum
Kraftwerk.
Anbeten.
Kraftwerk.
Vor Bergwerk noch?
Ja, Kraftwerk war ja die eigentliche Marke, aber da kam dann Kraftwerk und hat es verboten.
Die Band Kraftwerk?
Ja, klar. Dann musste ein Ersatz her. Das
und
war
dann
Bergwerk.
Ja, genau. Ein wirklich göttliches Downhillbike, das der Lutz damals geschaffen hat.
Ja, cool.
Okay, also jetzt aber nochmal kurz zurück.
Mountainbiken, genau. Der Motik-Katalog unter Engadin und du warst hin und weg.
Ich war hin und weg und ab dem Tag saß ich in diesem Urlaub jeden Tag auf meinem Mountainbike. Ich hatte da schon eins.
Du hattest schon eins?
Ich hatte schon Mountainbike, ganz normales Mountainbike Hardtail.
Ja.
Wie man, glaubt, wahrscheinlich wie jeder zweite in Bayern so ein Mountainbike Hardtail zu der Zeit hatte. Aber ich hatte da halt keinen Bezug zu vorher. So, und jetzt hatte ich den. Und jetzt kam eben der Sohn, vom besten Freund meines Vaters, der 3 Jahre älter war.
Mit
dem Votec-Katalog. Und der konnte auf einmal auch Mountainbike fahren.
Okay.
Der ist dann auf dem Campingplatz im Wheelie hoch und runter gefahren. Okay. Und das fand ich dann plötzlich geil.
Aha.
Also bin ich mit Dennis, hieß der, bin ich mit Dennis losgetigert. Wie gesagt, es war im Unterengadin, der Campingplatz Suain. Nicht weit weg von Schulz, also Schkol.
Ja. Ja.
Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber damals, Anfang der 2000er Jahre, gab es in Schkol am Motterner Luns schon eine Downhill-Strecke.
Die kannte ich.
Die kanntest du?
Ja, logisch.
Oder kennst du?
Die kannte ich, den Single Trail runter, da bei der unter der Gondel runter und so weiter. Das war nicht die Mountainbike-Strecke. Den Single Trail gab es vorher schon und die Mountainbike-Strecke dann, die kannte ich aber auch. Wir waren ja da immer beim Testen, mit dem Bike-Magazin.
Für die Bike.
Aha. Ja, klar.
Ich wusste es in dem
Schweizer Jahr. Hof.
Ich wusste es in dem Jahr nicht, also oder hab's dann da zum ersten Mal kennengelernt, weil dann mein Onkel ist Schweizer, der kommt tatsächlich aus dem Bikesport, eigentlich Rennradfahrer, aber der hat dann auch mal in der Bike-Industrie gearbeitet und der meinte, Jungs, fahrt doch mal rüber nach Schulz am Otterner Luns, da hat's eine Strecke. Da konnte ich mir ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, eine gebaute Mountainbike-Strecke, was das sein soll, aber klar, wir waren so heiß, dass wir da am nächsten Tag rüber gestrampelt sind mit unseren Hardtail-Mountainbikes, und sind gleich auf diese Strecke drauf. Und ich fand's nur geil. Ich habe ja gar nicht verstanden, wie man die Strecke überhaupt fahren soll, weil ich habe gar nicht begriffen, dass diese Wellen, die da waren, dass das Doubles sind. Ich habe einfach gedacht, man fährt die Wellen und dann fährt man da in diese Steilkurven. Ich wusste nicht, dass das Anlieger sind. Es waren Steilkurven. Und ich wusste auch nicht, dass man seine Sattelstütze runter macht, wenn man springt. Und habe dann am Abend festgestellt, oder musste mein Papa dann beichten, dass die Sattelstütze komplett verbogen war. Ja. Aber bei jedem Sprung, den wir gemacht haben, sind wir mit vollem Körpergewicht auf den Sattel geknallt, bis diese starre Stütze halt irgendwann krumm und bucklig war.
Ja, geil.
So, wir stehen da am Motterner Luns unter der Gondel auf dieser Mountainbike-Strecke. Oder es war ja schon eine richtige Downhill-Strecke. Da wurden, das habe ich dann alles später erfahren, im selben Jahr aber noch, war ich dann mal bei der Schweizer Meisterschaft im Downhill
mitgefahren.
Zum Zuschauen. Wir stehen dann neben der Strecke und dann sehe ich von oben kommend am Hang eben so einen Downhill-Fahrer in voller Montur, Fullface-Helm, Race-Outfit und dann lässt der sich da den Hang runter mit einem Speed. Ich war echt hin und weg. Das war für mich, als würde ich Superman höchstpersönlich treffen. Und dann kommt er den Hang immer näher und dann lässt er sich da über diese Hügel drüber, wo ich dann erkannt habe, aha,
Man fährt die nicht, man springt vom einen auf den anderen. Und dann ist der da über uns drüber geflogen. Red Bull Helm. Gelb-weiße Sinsalo Motocross Race Kombi auf einem knallorangenen Talifair Downhill Bike.
War Talifair selber?
Claudio Calori.
Calori, okay. Ist klar.
Und da wirklich war es um mich geschehen. Ja. Das hat mich so fasziniert, dieses, ja, dieser Motocross-Style, dieses, diese ganze Optik, dieses martialische, ja, wie so ein Gladiator. Ja. Und das wollte ich auch. Geil. Das wollte ich auch.
Okay.
Und dann habe ich meinem Vater so lange in den Ohren gehangen, bis wir dann eben, ich glaube, das war sogar wenige Wochen später, noch im selben Jahr, im Herbst, sind wir dann nochmal nach Schulz gefahren, um dann da bei der Schweizer Downhill-Meisterschaft zuzuschauen. Dann habe ich auch verstanden, wer dieser Fahrer war, den ich da so angehimmelt habe, eben Claudio Calori. Calori.
Welchem Jahr war das?
Das war 2001 oder 2000, ah, okay. 2001 muss das gewesen,
okay,
sein. Ja.
Okay.
Dann habe ich, also dann war es um mich geschehen. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe das wiederum meinem besten Kumpel zu Hause erzählt. Der war dann auch sofort infiziert und angefixt. Und auch ein anderer guter Kumpel, der, glaube ich, ist sogar vorher schon ein bisschen Mountainbike gefahren, kannte aber jetzt so auch die Art des Sports noch nicht, dieses Gravity-Mountainbiken oder Freeriden, wie es damals ja noch war.
Na ja, war das schon Freeriden? Das war Downhill.
Ja, also klar, was Claudio gemacht hat, war Downhill. Ja, nee, aber was dann stimmt, natürlich sofort war kam, waren die Videos. Also nee, eben
schon klar.
Dieser Dennis, der mich da in diesem Urlaub zu dem Sport gebracht hat, der hat mir kurz darauf, hat er mir dann eben VHS-Kassetten geschickt, Cranked, New World Disorder und das war Freeride.
Ja.
Und dann war ich komplett.
Ja.
Dann war ich angefixt.
Ja. Okay, alles klar. Und da warst du 15 ungefähr oder 14 oder so.
14.
Und dann war dein Mindset irgendwie da mit Mountainbiken voll und dann die Lehre als Industrieschlosser, oder?
Mechaniker, sondern Werkzeugmechaniker.
Werkzeugmechaniker, um dann...
Riesenunterschied, Markus. Riesenunterschied.
Ja, ja, glaube ich sofort, ja. Um dann und dann natürlich das Wotec Bike mit der gefrästen Grabbelbrücke,
ja,
und so weiter,
genau,
ist schon klar.
Ja.
Dann verstehe ich das ja gut. Und dann war aber nach der Lehre irgendwie, das war dann nicht das Berufsziel. Und was passiert, was war dann?
Also es war, man muss vielleicht schon noch ein bisschen vorher ansetzen, zur Zeit der Lehre, das ging dann so schnell, ich habe mich so sehr mit diesem Sport identifiziert. Ich glaube, ich habe mich dann auch relativ schnell gepackt, weil ich dann zum ersten Mal so ein Gemeinschaftsgefühl erlebt habe. Mhm. Wie gesagt, vorher, ich war jetzt nicht unbedingt ein Einzelgänger, aber so als so ein Computerzocker, wenn du jetzt nicht gerade auf irgendwelchen LAN-Partys unterwegs warst, dann war man ja schon, oder ich zumindest, die meiste Zeit so allein im stillen Kämmerchen, ja, gesessen, ja, und ich habe da nächtelang vor mich hingezockt. Das ist jetzt nicht gerade das, was dir viel Sozialkontakte und auch Sozialkontakte. Und noch dazu, ich meine, ich bin auf einem 3000-Seelendorf in Oberbayern aufgewachsen. Da gab es genau zwei Dinge, die man da als Jugendlicher gemacht hat. Entweder du warst in der Landjugend oder du warst im Fußball oder beides.
Ja.
Und mich hat weder noch interessiert. Und dann, wie ich nach diesem Urlaub eben nach Hause gekommen bin, mit dieser völligen Begeisterung für den Mountainbikesport und dann so nicht viele, aber ein paar meiner Freunde damit anstecken konnte, ist da wie so eine Gang draus geworden.
Ah, okay.
Und dann ganz plötzlich haben wir Anschluss gefunden, auch mit Jungs, die viel, viel älter waren als wir, die schon erwachsen waren, die Autos hatten, die Rennen gefahren sind, Mountainbike-Wettkämpfe gemacht haben und die uns sofort unter ihre Fittiche genommen haben und von denen ich eigentlich echt alles oder das Wesentliche gelernt habe. Markus Heilmann, ein Trailfahrer, der mir einfach durch Trail-Skills so die Basics vom Mountainbiken vermittelt hat. Trackstand,
auf dem Hinterrad springen, ja. Bunnyhop, ja. all das, was man, was ja. du als Basics fürs Mountainbiken brauchst, Aha. der mir übers Trailfahren dann beigebracht. Okay. Und das war so schnell. Ist
Hattest
das
du ein Trailfahrrad auch?
Nö, nö, ich hatte da mal ein ganz normales Mountainbike-Hardtail. Ja. Genau.
Okay.
Ja. Und da hat sich so ein krasses Gemeinschaftsgefühl entwickelt in dieser Biker-Gang, mhm. dass das, glaube ich, schon neben dem Sport selbst ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, der mir dann auf einmal was gegeben hat. Mhm. Und plötzlich war Computerspielen und Alleinsein, mhm. hat mich gar nicht mehr gejuckt und gebockt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Okay. Im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, kann ich es gar nicht verstehen, dass ich da mal Gefallen dran gefunden habe.
Und bist du dann direkt auch Wettkämpfe gefahren? Oder?
Und dann bin ich relativ schnell ein Jahr, also ich habe, wie gesagt, es müsste 2001 gewesen sein, dass ich mit dem Sport in Kontakt kam. 2004 bin ich mein erstes Downhill-Rennen gefahren.
Welches war das?
Ich glaube, das war, entweder war es Bischofsmais, entweder war es ein Bischofsmais oder es, nee, ich glaube, es war sogar in Schulz. Am Motternan, ich glaube, es war sogar ein Schulz am Motternanuns.
Okay.
Genau. Ja, und die Strecke, ich weiß nicht, wie gut du sie noch kennst, aber in meiner Erinnerung war die knüppelhart.
Ja, ja, das war hart.
Also es war schon, die Strecke hat es in sich gehabt. Ja, da waren ja auch zwei echt fiese, richtig fiese Steilstücke drin. Mhm. Die war lang, die war teilweise schnell, die war ausgebombt. Also wenn man da unten angekommen ist, war man fix und fertig.
Das war mit einer der ersten Bikeparks eigentlich, ja, gell? Muss genau. ich sagen. Ne?
Ja, ich glaube sogar, dass Schulz sich selbst gar nicht mal als Bikepark bezeichnet hat zu der Zeit. Die haben es wirklich Downhill-Strecke genannt. Und auch mit dem Begriff Bikepark konnte ich nichts anfangen. Aber im Jahr darauf sind wir dann zum ersten Mal nach Leogang gefahren. Ah. Und das war mein erster Bikepark-Kontakt. Mhm. So, damals war das ein völliger Scheiß-Bikepark. Mhm. Aber es war halt ein Bikepark.
Cool. Okay. Also, Rennen gefahren und dann wolltest du, was war da beruflich? Also, weil nach der Lehre war dann Schluss.
Und nach der Lehre war auf dem Berufsweg Schluss, aber weil ich zu der Zeit, also während der Lehre schon so wirklich intensivst Rennen gefahren bin. Wir waren jedes Wochenende auf Rennen. Sicherlich hing das auch damit zusammen, dass mein Vater, glaube ich, heilfroh war,
dass ich
vom Computer weg war. Und der alles daran gesetzt hat, dann das zu unterstützen, auch wenn das eben nicht mehr eigentlich vielleicht seine Vision und seine Hoffnung war, dass ich vielleicht mal ein toller Kajakfahrer werde oder mich dem Sport so eben nicht verschrieben habe, wie er das selbst getan hat. So. Mhm. Glaube ich, war er so erleichtert, dass ich vom Computer weg war, dass er alles daran getan hat, volle Unterstützung. Mhm. Wir waren jedes Wochenende dann auf einem Rennen.
Ah, und das hat er auch gefördert?
Alles haben meine Eltern das gefördert, finanziert. Okay.
Und Downhill-Rennen hauptsächlich?
Downhill-Rennen, genau.
Cross-Country hast du nie was?
Nicht wirklich. Maximal, dass ich lokal mit dem Verein dann die Vereinsmeisterschaft mitgefahren bin. Mhm. Aus jugendlichem Trotz und Protest gegenüber dem steifen Cross-Country-Sport natürlich immer in lässigsten Downhill-Outfits auf dem Fully, während sich die anderen da auf ihren super leicht Race-Hardtails im Lycra voll die Kante gegeben haben, bin ich da mehr so auf dem Hinterrad im Rennen mitgecruised. Okay. Keinerlei Leistungs- oder Siegesambitionen gehabt.
Ja. War da schon
dabei sein ist
Sponsoren
alles.
Im Spiel? Oder?
Nee. Okay. Aber ich habe parallel zur Lehre bei einem Fahrradhändler im Ort gearbeitet. Mhm. Am Wochenende oder nach Feierabend habe ich da Fahrräder aufgebaut. Mhm. Und der Berg- und Radsport Lerf in Schongau, Grüße gehen raus, der hat dann angefangen, mich zu unterstützen. Und der war auch der Erste, der dann für mich Kontakte in die Industrie aufgebaut hat und mir damals ein Cannondale-Sponsoring besorgt hat.
Oh, okay.
Genau. Das waren so Shop-Sponsorings. Ja. Damals war das noch so, dass Händler eben bei ihren Marken anfragen konnte, dass man eben für regionale Marketingaktivitäten Co-Sponsoring-Deals hat man das genannt.
Okay. War das während der Lehre noch?
Das war noch während der Lehre.
Und
da bin ich Rennen gefahren.
Ja.
Und noch in der Lehre, ich habe während der Lehre schon angefangen, ab und zu mal Rennberichte zu schreiben über die Rennen, die ich da gefahren bin. Okay. Genau.
Für?
Ich glaube, anfangs für die eigene Website.
Du schon eine
Website? Meine Schwester ist auch Rennen gefahren. Wir haben dann, mein Vater hat dann ein Team gegründet.
Ach was.
Später sogar ganz offiziell mit UCI-Zulassung, also als World Cup Team gelistet.
Das war sich, glaube ich. Das waren dann du und deine Schwester.
Am Anfang waren es meine Schwester und ich, genau. Dickerhoff Racing.
Ach was, echt?
Und später hatten wir dann aber richtige Unterstützung von X, also IXS, der Klamottenmarke. Und dann war das meine damalige Partnerin, die Steffi, und noch eine Schweizer Downhill-Fahrerin, die Miriam Ruchti. Mhm. Und damit hat mein Vater dann, hat er dann tatsächlich eine World Trade Team Zulassung bei der UCI eingekauft.
Okay. Genau.
So dass man dann wirklich beim UCI World Cup auch ganz offiziell im Fahrerlager stehen konnte.
Und das hast du auch gemacht?
Genau, und das haben wir dann gemacht.
Downhill-Rennen.
UCI.
Ja.
Okay. Nicht viele, ich glaube, weil man brauchte damals auch schon Weltranglistenpunkte, um zugelassen zu werden. Mhm. Und ich glaube, ich bin in der Juniorenklasse bin ich 3 Weltcups gefahren. Mhm. Downhill-Weltcups. Okay. Schladming, Leogang. Nee, Leogang gab es noch nicht. Schladming, Maribor und Willingen. Willingen war mein erster Weltcup. Und da habe ich ganz große Augen bekommen, was da plötzlich für große Sprünge stand.
Ja, das weiß ich auch noch. Das war heftig.
Ja.
Okay.
Genau.
Und
jetzt habe ich diese Rennberichte geschrieben. Und als ich auf der Berufsoberschule war, bin ich bei der deutschen Meisterschaft in Bad Wildbad, in dem Jahr 2008 war das, heftigst gestürzt.
Ja.
Da bin ich so einen Drop überschossen, über die Landung hinaus, bin im Flat gelandet und da ist mir das Vorderrad kollabiert, hat mir die Speichen aus der Felge rausgerissen, also die Speichen gebrochen, Gabel in den Boden eingesteckt und ich wie ein Katapult vor den nächsten Baum geschleudert worden und da habe ich mir den Oberschenkel gebrochen.
Oh, okay.
Genau. Und daraufhin sagten dann die Ärzte, dass ich erstmal mich vom Mountainbike fernhalten sollte für die nächsten 2 Jahre. Da aber der ganze Freundeskreis ja in diesem Sport zu Hause war, ich in diesem Sport zu Hause war, meine Schwester ja auch Rennen gefahren ist, meine Familie jedes Wochenende auf die Rennen gefahren ist, bin ich einfach mitgefahren, auch wenn ich weinendem Auge am Streckenrand stehen musste und zuschauen musste. Aber ich wollte trotzdem einfach dabei sein und habe dann angefangen zu schreiben und habe auch angefangen zu fotografieren. Und dann 2008 bei der Weltmeisterschaft in Val d'Isole stand ich eben daneben, zwangsläufig. Und dann hat das Mountainbike Rider Magazin gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, über die WM einen Bericht für sie zu schreiben.
Die kannten dich als Rennfahrer.
Als Rennfahrer, ja genau.
Wer war es, der Lippe? Oder?
Ich glaube, das war Boris Bayer.
Ach,
okay. Der hat auf mich. Entweder Boris oder Martin Donat, einer von beiden.
Okay, alles klar.
Aber ich glaube, es war Boris Bayer. Mhm. Und dann habe ich da immer mal wieder Rennberichte geschrieben für das Mountainbike Rider Magazin. Und dann habe ich am Gardasee Festival den Jens Staudt getroffen. Mhm. Da war ich eben auch noch lediert, hatte auch noch das ganze Metall im Oberschenkel. Mhm. Und Jens musste dann Fotoshooting für Magura machen. Mhm. Also Jens war damals schon selbstständig, war damals Fotograf. Mhm. Hat für Mountainbike News schon gearbeitet.
2008 sprechen wir, oder?
Das war, glaube ich, dann 2009, ein Jahr später.
Okay.
Genau. Und genau, Riva Bike Festival 2009.
Ja.
Jens meinte, er bräuchte jetzt unbedingt jetzt sofort ein Fotomodel, weil er muss unbedingt diese Bilder machen.
Ja.
Am besten mit seinem Bike, weil da wären eben diese neuen Magura-Bremsen dran. Ich glaube, das war die MT7, glaube ich. Da wurde eine riesen Kampagne drumherum gestrickt, die Jens maßgeblich als Fotograf betreut und fotografiert und umgesetzt hat. Und er brauchte actiongeladene Bilder. Alles sollte dann in dieser Kampagne um Action gehen, um zu zeigen, dass diese Bremse auch unter brachialstem Fahrbetrieb immer sicher zum Stehen kommt. Und klar, Gardasee mit seinen Steilhängen, und das war prädestiniert, um genau das in Szene zu setzen. So, und dann meinte Jens, ob ich nicht eben als Fahrer ob ich nicht Fotofahrer machen könnte. Da habe ich nicht lange überlegt, auch wenn alle anderen dann mal kurz dem Jens erklärt haben, dass eigentlich dieses Metall dann im Oberschenkel dem jetzt so ein bisschen im Weg stehen würde. Aber es war mir so egal, ich habe da irgendwie auch eine Chance gewittert.
Ja, klar.
Einfach eine Chance gewittert. Ja. und bin dann da irgendwelche Mauern für den Jens da im Gardasee, glaube ich, runtergesprungen. Das hat mir super gut gefallen. Aha. Ich glaube, dem Jens hat die Art, wie ich Mountainbike gefahren bin, vor der Kamera ganz gut gefallen. Jedenfalls hat der Jens dann 2 Jahre oder 1 Jahr später mich bei Mountainbike News beim Thomas Parz als Redakteur vorgeschlagen. Aha. Und so bin ich zu Mountainbike News gekommen.
Und ab wann warst du dann dort?
Dann war ich ab 2011 in Festanstellung. Redakteur bei Mountainbike News, okay. mtbnews.de.
Testredakteur.
Okay. Damals war das noch gar nicht, tiefer definiert. Ich war da einfach Redakteur. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe auch überwiegend erstmal grundsätzlich Artikel, alles, was so an Artikeln da reinkam, verarbeitet. Habe aber auch schon viele eigene Ideen mit eingebracht. Viele Reisegeschichten, glaube ich, sogar auch schon zu der Zeit. Genau, und dann aber immer mehr diese Affinität fürs Produkt entwickelt und mich da so reingefuchst und mich da auch so drin, mich da so drin verlieren können in den Details. Und
ich weiß.
Wahnsinn. Im Nachhinein kann ich es nicht mehr nachvollziehen. Diese Produktaffinität habe ich nicht mehr.
Ich weiß es ja auch noch, man hat ja heimlich die Konkurrenz gelesen und beobachtet, ja. Aber es hat ewig gedauert, diese ganzen Berichte durchzulesen. Ja, weil bis ins kleinste Detail war natürlich auch ein Riesenvorteil, im Netz zu schreiben, weil du Platz ohne Ende hattest. Und
zugegeben, ich glaube, die Artikel waren aber auch deswegen so lang, und sie waren ja wirklich lang, weil ich nicht gut schreiben konnte. Ich war ja ich habe das nie gelernt, ich bin kein ausgebildeter Redakteur, schon gar kein Journalist. Und auch ein Volontariat habe ich nie gemacht.
Aber die Glaubwürdigkeit, die hast du immer gehabt. Das war irgendwie bei dir ja das, dein Markenzeichen, mehr oder weniger so, auch die Instanz eben. Ne? Und gepaart natürlich, und da wollte ich jetzt mal kurz drauf kommen, auf deinen Fahrstil.
Ja? Warum, was ist damit?
Ja, weil...
Markus? Was willst du für Anspielungen?
Nee, also der ist ja schon speziell. Also das ist ja... wie soll man denn sagen?
Rustikal. Also
extrem aktiv.
Weil es mir also einfach so viel Spaß macht.
Du arbeitest dich ab auf dem Bike.
Ich lasse da Dinge raus.
Ja.
Emotionen. Es muss raus aus mir.
Genau.
Ja, wirklich.
Extrem aggressiv.
Auch das muss raus.
Ja, das ist ja auch so ein Thema, vielleicht auch ein bisschen, weiß nicht, hat man bei unserem letzten Podcast schon mit der Außenwirkung und so weiter, kommen wir später vielleicht noch dazu, aber halt super, super stylisch. Also du bist ja, warst immer mein liebstes Fotomodel, ja, weil das halt natürlich...
dass das endlich mal zur Sprache
kommt. Ja, das muss man schon mal sagen, ja, also es ist halt, du kannst es halt einfach, und fürs Fotofahren ist es auch nochmal was anderes als da kann der schnellste Rennfahrer kommen und wenn er nicht Foto fahren kann, dann nützt es halt nichts, ja. Das ist halt nochmal was anderes. Und das kannst du halt extrem gut. Natürlich, weil du auch viel von Anfang an mit Fotografen wahrscheinlich gearbeitet hast.
Ja. Mit Sicherheit, ja.
Aber woher kommt dieser exorbitant aggressive und super gute, stylische Fahrstil? Oder was war dein Vorbild?
Also ich glaube, dass...
Galori? Nee.
Also absolut großes Idol war immer schon Fabio Barell.
Ach ja?
Ja. Okay. Ich fand den Typ immer super, so wie er, mir war zu der Zeit als Jugendlicher ja nicht klar, dass das auch eine gewisse Inszenierung ist. Für mich war das immer authentisch, wie man diese Typen da so auf den Videos gesehen hat. Aber auf New World Disorder, Fab auf seinem Kona Step Supreme, wie er da in Pay einfach mit einer Gewalt wirklich sich das Bike durch die Kurven gedrückt hat und hinter ihm der Trail explodiert ist. Ja. Das fand ich geil.
Ja.
Fand ich viel geiler als ein Nico Voyant, der wahrscheinlich der bessere Fahrer ist. Ja. Also es gibt kaum einen Fahrer, der so geschmeidig und so präzise fährt wie Nico Voyant.
Ja, aber unauffällig.
Aber dieses energische, dieses martialische von Barell,
also
das hat mich so fasziniert. Und dann war ich 2005 als Zuschauer bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft und habe da eben auch Barell genau zugejubelt, wie er da seinen ersten Weltmeistertitel eingefahren hat.
Später dann Teamkollege.
Und dann tatsächlich ist der mal Teamkollege geworden. Ja, oder ich bin sein Teamkollege geworden. Das war der Moment, als mir das offenbart wurde.
Aber wer hat
das? Sind ja wirklich so viele Träume wahr geworden.
Ja, also ich weiß es auch noch, weil ich war damals für Canyon viel unterwegs, wie auch heute noch. Aber damals
und der Teamfotograf. War schon
der Teamfotograf.
Wir waren ja da auch auf vielen Rennen gemeinsam unterwegs.
Genau. Erinnere mich noch Whistler. Was total geil war, weil du dir das Fotografieren mindestens genauso wichtig war wie das Rennen fahren.
Wahrscheinlich wichtiger.
Warum?
Wahrscheinlich wichtiger.
Lässt auch tief blicken. Keine Ahnung. Ja, also ist ja nicht oft so. Im Gegenteil ist oft der Fall. Und das habe ich noch in besser Erinnerung. Ja,
wahrscheinlich,
geile Fotos
weil ich gemacht. Das besser konnte.
Ach so.
Ja, ich war ja.
Du konntest
nie,
ja.
Ich war ja, nie, immer ich war ja
zerrissen.
Nie.
Oder?
Was?
Ja, du bist ja kein Rennen zu Ende gefahren, oder? Oder schon?
Ja, doch, ein, zwei aber, bin ich schon mal zu Ende gefahren.
Aber du warst ja schon bekannt dafür, dass du extrem schnell warst, ja.
Die
aber
ersten 100
halt,
Meter.
Dann halt irgendwann aber leider explodiert bist irgendwo, ja. So, oder? Kann man es so sagen? Oder ist das jetzt eine Beleidigung? Nee, oder?
Nö. Nee. Das ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit, ja.
Ja. Genau. Aber um es.
Du weißt ja, ich bin nicht der Diplomat.
Weißt du, ja, um das mit den narzisstischen Worten eines Captain Jack Sparrow zu sagen, aber ihr habt von mir gehört.
Ja, genau.
Wenn auch
genau.
Nichts Gutes, aber man hat über mich geredet.
Nee, also in Whistler, da haben wir, ich glaube, die besten Downhill-Fotos gemacht, die ich jemals gemacht habe. Also Enduro, aber eigentlich Downhill. Also
ja, auch die Downhill. Das war sogar dann später fürs Canyon Torque auch eine doppelseitige Anzeige.
Stimmt, ja.
Diese eine Kurve oben im...
mit dem Staub hinten.
Ja, genau.
Ja, war super.
Eine Explosion.
Naja, aber auf jeden Fall, was mich noch interessieren würde, du warst dann bei der MTB News, die Testinstanz.
Ja. Neben Jens, muss man sagen. Jens war da, da haben wir... Okay. Uns beide auf der einen Seite auch gechallenged gegenseitig, aber uns das auch so auf die Fahne geschrieben, immer im besten Wissen und nach bestem Gehwissen im Sinne des Lesers, im Sinne des Verbrauchers, im Sinne des Nutzers, das Material auf Herz und Nieren zu testen.
Ja.
Also und vielleicht kommt daher auch die Authentizität, die du angesprochen hast. Auch wenn ich nie ein großer Künstler an der Feder war, also ich meine jetzt am Füller, am Spüller, auf der Tastatur, also kein guter Schreiberling bin oder war.
Ja, also ich habe schon einiges ganz nett von dir gelesen. So.
Aber jetzt ist das ja auch über 10 Jahre her, habe ich mich ja auch ein bisschen weiterentwickelt und weitergebildet. Mhm. Aber zu der Zeit, glaube ich, war es nicht mein Schreibstil, der mich ausgemacht hat, sondern
ein Fahrstil.
Der Fahrstil, aber auch wirklich diese Obsession, das war wirklich eine Obsession. Für den Leser, gut nachvollziehbare Tests zu machen, die wirklich repräsentiert haben, dass ich das Produkt im besten, also in seinem besten, wie sagt man da?
Gewissen und
für den Leser zum besten testen wollte, um herauszufinden, ob das Produkt wirklich sein Geld, darum ging es mir immer, ist das Produkt sein Geld wert? Weil für mich, ich habe eine ganz normale Berufsausbildung gemacht. Ja. Da verdient man nicht, da wird man nicht reich mit. Ja. Also auch mit einem so normalen Beruf wird man nicht reich. Für mich war das immer irre viel Geld, was so ein Rad gekostet hat. Heute sind die ja noch viel teurer.
Ja, klar.
Aber für mich
ist
das
ja auch viel Geld.
Ein Vermögen.
War
für
immer
mich
viel
war
Geld.
Das ein Vermögen.
Ja, klar.
Und ich habe immer gedacht, wer so viel Geld für ein Fahrrad ausgibt, wer sich so viel zur Seite legt von seinem Einkommen, der darf auch die Erwartung an das Produkt haben, dass das dann in jeder Hinsicht zufriedenstellt, glücklich macht und nicht kaputt geht oder eben weniger liefert als das Produktversprechen der Hersteller, als die Versprechen der Marketingabteilungen. Mhm. Und deswegen habe ich jeden Marketingclaim immer beim Wort genommen. Mhm. Immer beim Wort genommen. Wenn eine Firma gesagt hat, das ist das beste Enduro-Bike, alles klar. Challenge accepted. Dann lass uns das mal genau so auf die Probe stellen.
Ja, totaler journalistischer Anspruch halt, ja, und unabhängiger wahrscheinlich natürlich auch, ja.
Das war, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern das war ein Riesenprivileg bei Mountainbike News vom Thomas Parz, dem Gründer und dem Inhaber, dass der uns diese Freiheit gegeben hat und dass er selber ganz oft auch hart einstecken musste von den Firmen, die radikal dann Werbegelder gestrichen haben, nachdem wir irgendwelche Produkte, ich glaube, wir haben sie nicht zerrissen, aber wenn einfach mal ein Produkt schlecht, wirklich schlecht abgeschnitten hat, kaputt gegangen ist, was auch immer, und wir das transparent auch so gezeigt haben, sind auch uns so oft Werbebudgets radikal weggestrichen worden. Und das hat der Thomas immer, immer geschluckt. Man hat uns immer den Rücken freigehalten, da so arbeiten zu dürfen. Und ich hoffe, dass das auch heute noch so bei Mountainbike News der Fall ist. Mhm. Ja, jetzt auch schon seit zehn Jahren raus.
Mhm. Ja, ist so ein bisschen, ich sehe so ein bisschen Parallelen zwischen uns. Irgendwie zeitversetzt.
Zeitversetzt, ja.
Und vor allen Dingen also vom Medium her versetzt. Also
du Print.
Ich so voll der Print-Typ noch, oldschool. Und du, du einfach eine Generation später.
Ja.
Oder zwei, weiß nicht.
Ja, und jetzt gibt es ja tatsächlich so ein kleines Revival. Wieder mit einem neuen Medium, YouTube-Videos, für den Ludwig Döhl, der gerade seine Portale bike-test.com und emtb-test.com aufbaut und damit eben auch wieder so eine Instanz etablieren möchte, die auf echten Journalismus setzt.
Das ist ja jetzt auch wieder ein Ausflug gewesen. Dieses nerdige, Test-nerdige und so weiter, Material, Fetischismus und so weiter, ist ja bei dir auch ein bisschen in den Hintergrund getreten mittlerweile. Ja.
Ja.
Und
sehr sogar, ich würde sogar sagen. Sehr
sogar. Und obwohl du ja immer noch ganz gut testen kannst und tust es ja auch.
Weil es mir nach wie vor
verdienst dein Geld auch teilweise damit.
Ich will einfach wieder unbeschwert und frei biken und das auf richtig geilen Trails. Und da habe ich richtig, richtig Bock. Und deswegen auch unser Projekt Super Trails, dieses fast schon Abenteurer sein, sich aufzumachen, auf die Suche zu gehen und zu forschen, zu erkunden, wo die geilen Trails sind. Und jetzt sind wir zwei ja schon zwei Typen, die allein schon aufgrund eben ihres beruflichen Werdegangs so viel herumgekommen sind. Wir haben ja schon so unglaublich viele Trails gesehen, gefahren, erlebt. Und trotzdem freue ich mich immer wieder, wenn ich noch was, dass es noch so viel Neues gibt, so viel Unentdecktes wie vor zwei Wochen am Gardasee, wo wir eine ganz neue Tour, ich meine, ich fahre seitdem ich 16 bin, fahre ich an den Gardasee mit meinen Eltern.
Irre.
Zum Mountainbiken. Ja. Und jetzt machen wir eine Tour, die ich noch nie gefahren bin.
Ich habe schon so viele Reisegeschichten auch gemacht fürs Bike-Magazin, insbesondere Gardasee, weil das ja so ein bisschen meine zweite Heimat auch ist, ja. Und jedes Mal war der Anspruch, neue Touren, wir brauchen was Neues.
Gibt nichts, alles abgefrühstückt.
Es war genau so.
Das war ja die Meinung,
Das ist die Meinung und also mich hat es auch vom Hocker gehauen, als wir da vor zwei Wochen gefahren sind. Und es gibt tatsächlich Neues, also was man jedenfalls nicht kennt oder nicht kannte vorher. Super cool. Möchtest du noch was sagen?
Ich habe ja allgemein nicht so viel zu sagen, Markus.
Ja, du bist ja auch nicht so alt.
Bin ja auch so
du bist ja noch, bist ja noch so ein junger Hupfer. Ja, dir fehlen noch 20 Jahre.
Ja. Hoffentlich erlebe ich die noch.
Ja, ja.
Letzte Woche war es knapp am Gardasee. Bin ich tatsächlich zum ersten Mal so eine Klippe runtergefallen. Spitzkehre oben, ich habe gar nicht gesehen. Habe ich das erzählt?
Ja, es wäre so angerissen. Ja.
Ich habe einfach gar nicht gesehen, dass neben dieser Spitzkehre wirklich einfach es links runterging. Ja. Und wir hatten da gefilmt. Die ersten paar Male hat es geklappt, aber da die Videoaufnahme die saß nicht. Ja. Und dann haben wir es noch ein paar Mal gemacht und es war aber schon echt spät am Nachmittag oder sogar Abend. Und ich war fix und fertig. Mir hat schon so die Energie gefehlt. Und ich habe oben noch zum Filmer gesagt, hey, ich glaube, wir lassen es jetzt für heute gut sein.
Ja.
Und dann ist das aber wie so ein innerer Teufel in mir, der dann nicht loslassen kann, wenn es dann nicht klappt. Das muss dann auf Teufel komm raus, wieder und wieder. Und dann
so kenne ich dich.
Bin die fünfmal angefahren, fünfmal hat es nicht geklappt und dann beim sechsten Mal, ich denke, oh, jetzt komm, ja, ja, kriege ich nochmal Hinterrad versetzt und dann will ich dem Rad gerade, weil es war direkt hinter der, ja, Spitzkehre war ein Drop. Also, ja, du musst das Hinterrad versetzen und aus dem Hinterrad versetzen den Schwung mitnehmen, um, ja, über den Drop. Und dann war das aber wirklich lenkerbreit, ja, der Trail, der in diesem Steilhang drin war. Und du musst einfach ganz präzise das Ding treffen. Und genau, deswegen habe ich so viele Anläufe gebraucht, um diesen Schwung und genau diesen präzisen Drop da zu machen. Und beim letzten Versuch merke ich, dass der Schwung zwar kommt, aber irgendwie da mein Hinterrad hängen bleibt. Ich so kurz einen Steher und ich hatte mir extra morgens noch die Klicks maximal zugeknallt, weil ich halt in diesen ganzen Spitzkern in dem ausgesetzten Gelände wollte ich auf gar keinen Fall unbeabsichtigt ausklicken. Also da sind mir die Klicks voll zugeknallt und kommt dann in dem Moment nicht aus dem Klick raus.
Wahnsinn.
Ich kipp zur Seite, dann klar, man kommt immer irgendwie raus, man muss halt nur mit genügend Nachdruck dann ausklicken. Aber durch
ein bisschen zu spät, die Millisekunde.
Ja, und irgendwie hatte ich dann so schon Schwung aufgenommen, dass ich mit dem Oberkörper schon über diese Kante bin und einfach nur gesehen habe, fuck, da ist nichts mehr. Bin dann so vom Rad einfach abgesprungen. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Es war in dem Moment, also wirklich in dem Moment, in dem ich über die Kante drüber bin, es ging dann so schnell, war mein Kopf nur noch, so, jetzt ist aus.
Wahnsinn. Gibt es das auf Video eigentlich?
Gibt es auf Video, ja. Nicht, weil es so hoch war, es war dann am Ende, war es nämlich zum Glück gar nicht hoch, aber in meinem Kopf war einfach nur abgespeichert, wir sind hier in einem Gelände, in dem man einfach nicht stürzen darf, weil links und rechts einfach nur Felswände sind. Es waren am Ende 5 Meter.
Ja, also, ja, gut, aber auch 5 Meter kannst du auch.
Kann man sich auch wehtun, aber bin dann zum Glück unten in so einen Busch reingefallen und der hat mich da ganz, ganz gut gefangen. Ums Rad hatte ich Angst, weil das hat's. Wie so ein Tomahawk ist das da, den Hang runter.
Krass. Boom, boom.
Okay. Waren ein paar Macken drin, aber alles noch heile.
Okay.
Hätte ich nicht gedacht.
Cool, cool. Also, man
geht
sieht,
so, war nicht so cool.
Wir geben alles. Wir geben alles für gute Geschichten.
Also, auf weitere 20 Jahre.
Genau.
Auf Holz.
Alles klar. Maxi, vielen Dank.
Danke dir, Markus.
Bis zum, wir
sehen uns nächsten mal Episode. Wieder. Genau. Bis dahin. Dann übrigens, in der nächsten Episode nehmen wir euch mit an den Gardasee und erzählen euch genau von diesen Touren, die wir da gemacht haben. Von ganz neuen Gardasee Trails. Seid gespannt.
Super.
Bis dahin.
Also,
macht es gut.
Ciao, ciao.
Servus.
Servus.